Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 90. Ausgabe der Theaterplattform Die beste Droge der Stadt. Am Mikrofon in den kommenden 60 Minuten für Free FM ist Rainer Markus Walter. Zu Gast sind heute zwei Herren, die den Weg in unser Studio beide bereits kannten, wie auch immer, und zielgenau auch gefunden haben, denn sie sitzen mir tatsächlich gegenüber. Ebenfalls erstmal suchen mussten die beiden die Wieblinger Klosterkirche, denn in deren eindrucksvollen Innenraum spielen sich derzeit ungewöhnliche Szenen ab. Das Schauspielensemble des Theaters Ulm bespielt das Gotteshaus mit Jedermann, dem Spiel vom Sterben des reichen Mannes von Hugo von Hofmannsthal. Markus Hottgroth und spielt den Jedermann, der nach erotischen Vergnügungen strebt, Bittstellern Hilfe verweigert und die Mahnung seiner Mutter nicht hört. Doch als ihn während einer ausgelassenen Feier plötzlich Todesahnungen ereilen, ihm niemand beistehen will, muss Jedermann erkennen, dass er um wahre, haltbietende Werte verlegen ist. Ob Jedermanns arg späte Besinnung fürs Seelenheil reicht oder er zum Teufel geht, das entscheidet sich erst in letzter Minute. Dieses Ulmer Sommerspektakel begleitet Dr. Christian Katschmann dramaturgisch und genau diese beiden Herren meinte ich. Einen wunderschönen guten Tag, Markus und Christian, servus.
Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Christian Katschmann hier vom Theater Ulm.
Wunderbar. Ja, und ich bin Markus Hottgenroth. Ich freue mich auch, hier bei dir zu sein, Rainer.
Ja, super. Markus, als du das letzte Mal hier zu Gast warst, hast du damals den Judas gespielt. Kannst du dich noch erinnern? Und bist leicht bekleidet im Ulmer Münster am Boden gekniet. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich dir zugeschaut habe, wie heftig ich damals gefroren habe. Nur beim Zuschauen. Du hast die Rolle dann ja noch wirklich einige Male ausgefüllt. Bist du gesund durch die Zeit gekommen oder hat es dich irgendwann mal erwischt, weil es war ja arschkalt.
Es war wirklich, also das Ulmer Münster ist nicht zu unterschätzen, das ist wirklich kalt. Aber man merkt jetzt auch schon in Wieblingen im Kloster, das ist wirklich auch im Sommer, da sagt man immer, okay, wir gehen uns zum Aufwärmen, gehen wir nach draußen. Weil das einfach, die Wieblinger Kirche, und wenn die Zuhörer dann kommen wollen, dann vielleicht eine Decke mitnehmen, ist, glaube ich, ein guter Tipp. Weil es ist schon ein bisschen frisch, wenn man da mit der Zeit
auch
sitzt.
Auch im Sommer, ne?
Ja, und damals im Ulmer Münster, da habe ich nicht gefroren. Da habe ich mich so viel bewegen müssen, rauf und runter und Steine geschleppt. Da wurde mir dann schon warm
ums
Herz.
Steine geklopft und Steine geschleppt und einmal quer durchs Münster gerannt.
Genau. Also ich bin der Kirchenexperte, kann man sagen.
Ja, du bist der Kirchenexperte. Das war tatsächlich im Februar 2019, Februar 2019 war es, glaube ich, ne?
Wir haben schon 2018 haben wir schon gespielt und wir haben es dann 2019 auch nochmal wieder aufgenommen.
Seither ist viel passiert. Was beziehungsweise wie es dir damit ging, vielleicht kommen wir da später sogar noch, haben wir noch Zeit ein wenig zu plaudern, weil wir haben heute ein ganz anderes Thema. Christian, wir haben das letzte Mal am 26. Mai 2020 hier zusammengesessen, haben gerade festgestellt, damals noch ohne Trennscheibe, jetzt zum ersten Mal wieder. Also mittendrin in der ersten großen pandemischen Welle mit sehr gemischten Gefühlen. Da ging ja der ganze Mist eigentlich erst richtig los. Ich weiß noch, ich habe nochmal in unsere alte Sendung reingehört. Wir waren beide ja irgendwie so heimlich ein bisschen zuversichtlich. Diese Zuversicht hat uns ja ein bisschen zerdonnert. Ne?
Ja, also da war auch ich noch naiv und gutgläubig. Das war ja so die erste Phase, als wir nicht spielen durften, beziehungsweise nur so, da deutete es sich an, dass wir noch so ein bisschen eine Art von Restspielzeit hatten vor begrenztem Publikum. Da haben wir so ein paar Aktionen gemacht in dem Sommer noch und hatten aber die Hoffnung, ja, dann im Herbst geht das alles ganz normal wieder los und so. Und das, ja klar, da hat sich dann hat sich erst richtig
dann ging's
alles
richtig
zerschlagen
los,
ne? Und dann ging die Misere erst richtig los. Die Abos wurden ausgesetzt und dann haben wir halt jetzt eigentlich zwei Spielzeiten unter diesen ganzen Umständen absolviert. Die letzte, muss ich sagen, dann doch, also mit Maskenpflicht und allem, vergleichsweise fast normal, also wenn man das so sagen will, also zumindest von dem, was auf der Bühne stattgefunden hat. Vorher war ja noch mit Abstandsregelung und allem, also das war dann künstlerisch schon sehr schwierig und für alle irgendwie nervenraubend und ist tatsächlich auch an die Substanz gegangen, also das merkt man dann schon. Ja. Und wie es weitergeht, ja klar, jetzt ist man wieder irgendwie zweckoptimistisch, was den Herbst angeht. Also wir haben ja jetzt eigentlich die Abos wieder aktiviert, hoffen auch, dass die meisten der Abonnentinnen und Abonnenten den Weg ins Theater zurückfinden und die anderen Zuschauer natürlich auch. Ein tolles Programm wartet da ab nächster Spielzeit, aber das ist ja jetzt auch nicht das Thema. Aber ja, für die jetzt für diese Aufführungsserie Jedermann. Natürlich hat das thematisch auch mit der Pandemie zu tun, dass natürlich solche Themen vielleicht auch gerade in der Form, wie wir es aufbereiten, also nicht mit der Brechstange gewissermaßen auf die dunklen Seiten dieses Stücks zu gehen, sondern im Grunde das Nachdenken auch auf eine sehr unterhaltsame Weise in Gang zu bringen, dass das vielleicht in dieser, ich hoffe mal, nach pandemischen Phase eines der Stücke ist, die da gut passen.
Ja, das ist nämlich jetzt, du hast schön übergeleitet, unser zentrales Thema heute ist die Inszenierung Jedermann in Ulm. Bei uns im Studio sind heute, ich hab jetzt gar nicht mehr eingeführt, durch diesen anfänglichen kleinen Break bin ich ein bisschen von der Spur gekommen. Bei uns im Studio sind natürlich heute Chefdramaturg Christian Katschmann und Markus Hottgerodt. Eure Biografien, die haben ja vor langer Zeit bereits abgearbeitet, deswegen wenden wir uns jetzt einfach der Gegenwart zu. Jedermann, haben wir gerade gesagt, ein Theaterstück, das im deutschsprachigen Theaterkontext einen extrem großen Namen hat, vor allem eben durch die Salzburger Festspiele, bei denen das Stück nicht nur seine Premiere feierte, wie ich mich jetzt schlau gemacht habe, sondern auch seit 1920, mal abgesehen von Corona und ich weiß nicht, ob es auch während des Weltkriegs dann Pausen gab, regelmäßig aufgeführt wird. Für alle, die noch nie dort waren in Salzburg, aber so fest im Theater und auch nicht so fest im Theatersessel sitzen, erhält uns Boch bitte mal mit allem, was man zu diesem Stück wissen sollte. Woher kommt's eigentlich? Wer hat's denn überhaupt geschrieben?
Ja, also da gleich so eine kleine Richtigstellung. Der Hoffmannsthal hat sich ja mit dem Stück lange befasst und hat dann so einen anderen, also er selber war ja auch ein recht prominenter Autor, schon als junger Mensch oder Jugendlicher kann man beinahe sagen, so als Lyriker noch vor der Jahrhundertwende, vor 1900. War das schon so ein richtiger Freak, quasi so Kultautor und war dann in so einem im elitären Kreis, zu dem er gehörte. Und von dem hat er sich aber gelöst, weil ihm diese Kunst, die da gemacht wurde, dann doch zu abgehoben war. Und er hat so ein bisschen den Weg gesucht, mit Kunst an das normale, ans normale Publikum zurückzufinden. Und da war ihm dieser Stoff, Jedermann, den es im Grunde genommen im Mittelalter schon gab, so Mysterienspiel und sowas, da hat er, also mit anderen Stücken, hat er zur Antike im Grunde genommen den Kontakt gesucht, hat dann sehr viele sozusagen altbewährte Stoffe genutzt und hat die für sich adaptiert, also umgemünzt sozusagen auf seine Zeit und hat für den Jedermann einen anderen Theaterpromi seiner Zeit gewonnen, Max Reinhardt, so einen ganz bekannten Regisseur damals. Und der hat das 1910 oder 11, ich weiß glaube ich 1911, in einem Zirkus in Berlin vor 5000 Leuten aufgeführt. Also da weiß man schon, woher der Wind weht so ein bisschen. Das sollte eigentlich ein Stück sein, was einen hohen Unterhaltungswert hat und auch diese Themen, also Lebensende und was ist im Leben, also was ist ein sinnvoll verbrachtes Leben oder ein Leben, auf das man zurückblickt und sagte, ja, ich habe was Gutes geleistet, ich habe gute Werke vollbracht und so weiter. Und ich kann im Grunde genommen auch vor mir selbst und vielleicht auch vor Gott sagen, ja, ich habe ein gutes Leben geführt. Das sozusagen als Grundthema und das in einer Form, die eben so einen normalen Zuschauer begeistern kann. Und bei den Salzburger Festspielen kam das dann eben ein Jahrzehnt später als quasi Eröffnungsstück auf die Bühne und damals eben auch schon prominent besetzt. Und das hat aber eben dazu geführt, es hat sich so eine Tradition dann ergeben, die ein bisschen heikel ist. Also es sitzen ja meistens oder in früheren Jahren noch mehr, sitzen dann halt eigentlich die Leute da in den Zuschauerstühlen, die eigentlich mit dem Stück ziemlich gemeint sind, die es aber eigentlich gar nicht so merken. Also eigentlich so die Leute, die sehr viel auf der hohen Kante haben und die mal darüber nachdenken sollten, ob sie denn dieses ganze dicke Guthaben und Vermögen auch nicht immer zu den guten Zwecken ausgeben. So, ne? Und es wird natürlich mittlerweile an vielen anderen Orten auch aufgeführt, aber gar nicht so selten eben in Kirchen, weil es auch da gut hinpasst.
Okay. Also das ist tatsächlich jetzt nichts Besonderes, also in Anführungszeichen nichts Besonderes, dass es in einer Kirche stattfindet. Das ist jetzt nichts, wo du jetzt in Ulm der bist, der gesagt hat, boah, ich mach das jetzt mal und ich bin jetzt der Erste, sondern kennen wir schon.
Also das gibt's an anderen Orten auch. Persönlich würde ich sagen, und hat auch Kai Metzger, der das inszeniert hat, natürlich die Meinung gehabt, im Theater würde ich so ein Stück nicht aufführen, weil man braucht schon diesen besonderen Raum. Also das ist ein Stück, was, glaube ich, also es gibt's auch, manche Theater führen das auch im Theater auf, aber das würde ich nicht machen. Also das ist von der ganzen Form daher, wo es auch kommt, also als Mysterienspiel eben aus diesem kirchlichen Zusammenhang, lebt das auch von dieser Umgebung. Ne? Also dass man als Zuschauer sich da reinsetzt, schon durch diesen Raum ein bisschen anders abgeholt ist, irgendwie so eine Art im Theater hat man ja auch schon diese Distanz, okay, man sitzt da im Zuschauerraum und die anderen sind auf der Bühne. Und genau das wollten wir eben auch hier in Wieblingen nicht, sondern dass es eben anders an einen ranrückt. Also dass das Spiel einen auch umgibt und dass es quasi aus dem Zuschauerraum im Zuschauerraum auch verbleibt. Also dass das sehr nah an einem selber dran bleibt. So. Und da gibt's ein paar Kniffe, die wir jetzt so spoilern. Also es gibt ja so allegorische Figuren in dem Stück, also wie Gott oder die Werke oder den Glauben und so weiter. Und Gott sitzt eben auch neben einem im Zuschauerraum, ohne dass man eben vorher weiß, dass es Gott ist. Und dann plötzlich steht er eben auf und meldet sich zu Wort. So. Und das sind eben dann diese Überraschungseffekte, die man eben in so einer Kirche wunderbar nutzen kann. Und vielleicht so in Kürze, worum geht's in dem Stück? Eigentlich kann man das recht knapp fassen. Also es ist ein Gutmensch, kein Gutmensch, sondern Mensch, der sich's gut gehen lässt, der auch das Vermögen dafür hat. Also den kann man auch heute überall finden, ne, so, und der lässt sich's halt wohl sein und ist aber auch zu denen, die es im Leben halt nicht so gut treffen oder vielleicht auch nicht so ausgepuffte Geschäftsleute sind, zu denen ist er auch richtig hart. Also der hat seine genussvollen Seiten, die Buhlschaft, also seine Geliebte und so weiter. Also er lässt sich total wohl sein, kauft sich eben so einen tollen Garten und so und hat eben so Leute, die auch sein Vermögen verwalten und denkt natürlich überhaupt nicht, dass es vielleicht auch mal mit seinem Leben zu Ende sein kann. Und die Mahnungen jetzt meinetwegen der Mutter, so, ja gut, ne, so ältere Leute, die erzählen halt irgendwie vom Pferd, da höre ich jetzt nicht so richtig hin. Und dann kommt eben plötzlich der Moment, wo es einem gesundheitlich nicht mehr so toll geht. Und das ist im Stück natürlich ganz, also in der Inszenierung ist es erstmal sehr schön gemacht, dass man sieht, okay, dieser Mensch, der nicht im Mindesten daran gedacht hat, dass sowas mich mal ereilt, der kriegt jetzt irgendwie so Zipperlein oder irgendwas Ernsthaftes. Und dann kommt erst so eine allegorische Figur wie der Tod, der dann halt auftritt. Und dann weiß man als Zuschauer, oh, jetzt hat tatsächlich irgendwie das letzte Stündlein geschlagen. Und und so ein Mensch versucht dann einfach auch noch zu verhandeln. Und das kann man jetzt, wenn man so ein bisschen im übertragenen Sinne, ja klar, dann, wenn man das nötige Geld hat, dann denkt man, ja, ich kann mir jetzt irgendwie noch in der Klinik irgendwie so eine tolle Behandlung kaufen und mir geht's dann vielleicht doch nicht wie allen anderen. So, ich versuche das halt wahnsinnig weit von mir wegzuschieben. Und in dem Stück lässt sich's halt nicht wegschieben und man muss sich dann als Zuschauer, ist man dann konfrontiert mit diesem, mit der unangenehmen Wahrheit, ja, jedes Leben, es geht halt mal zu Ende.
Ist und endlich.
Ja. Ist endlich, ne? So.
Markus, du spielst die Hauptrolle. Mhm. Spannend, hast zum ersten Mal? Oder hast du schon mal
Ich habe den schon mal gespielt. Also ich habe den in Detmold auch schon mal spielen dürfen. Aber das war irgendwie dann, obwohl wir das zusammen gemacht haben, auch mit dem Karl Metzger, ist es hier eine ganz andere Geschichte geworden. Also allein dadurch, dass wir neue Kollegen haben und 10 Jahre auch dazwischen liegen, haben wir da wirklich viele, viele neue Sachen gefunden und die auch genau in den Raum auch eingearbeitet und mit den Kollegen neu, die Ideen der Kollegen auch aufgenommen.
Welche Besonderheit bietet dieser Stoff für dich als Schauspieler?
Ich finde das Tolle an dem Stück, dass es, ich meine, der heißt auch Jedermann, weil der...
Das habe ich ja nie so richtig verstanden. Also das tatsächlich heute zum ersten Mal beim Einlesen. Ich habe mir immer gedacht, warum heißt dieses Stück Jedermann? Ja. Der Mensch heißt Jedermann.
Genau, der Mensch heißt Jedermann und damit ist auch Jedermann gemeint. Mhm. Und also wenn ich wirklich auch in den Zuschauerraum gucke, dann in Wieblingen, dann sehe ich wirklich, dann können die sich alle auch spiegeln. Dann sehe ich diese Geschäftsleute oder sehe diese Genussmenschen, die sagen, okay, was soll mir schon passieren? Und mein Leben kann ewig sein. Also das ist quasi, ich glaube, der Stoff, mit dem jeder was anfangen kann und wo jeder sein eigenes Leben auch wieder entdeckt.
Mhm. Okay. Also das ist für dich dann so genau, also ich habe dein Gesicht, im Radio kann man das sehen, ich habe dein Gesicht gerade gesehen, wie du gesagt hast, ich guck in die Menge und du guckst dann eigentlich, du guckst natürlich ja auch vielleicht irgendwo auf eine gewisse Art und Weise auch einen Spiegel.
Natürlich.
Ne? Also du bist ja auch ein Jedermann und so, nicht nur der auf der Bühne steht, aber du guckst eigentlich genau die Leute an, was du ja auch gerade schon gesagt hat. Das für dich also Besonderheit dieses Stoffs, du hast schon mal gespielt, jetzt aber in einer völlig anderen Umgebung.
Völlig anders,
würdest du da mit dem Christian konform sehen, sagen, eigentlich gehört das nicht ins Theater, sondern an einen exponierten Ort, wie auch immer der geartet ist?
Auf jeden Fall. Also man kann sich das noch draußen vorstellen, aber ich glaube, der kirchliche Raum ist da wirklich ideal geeignet dafür. Also die unterstützt uns, dieser Raum unterstützt uns. Es ist wirklich nicht immer einfach, da kommen wir vielleicht auch nochmal, der Raum ist ja auch, der hat ja so seine Eigenheiten.
Ja, das interessiert mich nachher schon auch noch. Ja,
so, also, man damit aber wenn man ihn dann erschlossen hat, dann kann der einen unheimlich helfen und es bietet einen Teppich. Ne?
Mhm. Mal Frage an euch beide. Was hat denn dieses Stück eigentlich eurer Meinung nach zu diesem, ich sag's in Anführungszeichen, Kultstück gemacht, das man Jahr für Jahr wieder aufführt? Gibt's da eine besondere Bewandtnis oder ist das einfach passiert? Oder wo würdet ihr das einsortieren?
Ich würde sagen, ich glaube, eben die Sache, weil wir gesagt haben, es ist für jedermann. Ich glaube, weil sich jedermann auch da wiederentdecken kann und sein eigenes Leben wiederentdecken kann und weil das ganze Leben oder die entscheidenden Fragen im Leben da abgearbeitet werden oder der jedermann sich daran abarbeitet, das ist so der Punkt, warum viele sagen, ja, okay, das ist ja wie bei mir oder war wie bei Oma oder was auch immer.
Ne? Okay, okay. Siehst du auch so oder...
Ja, vielleicht. Natürlich hat das auch immer mit Zufällen zu tun oder eben mit dieser Salzburger Geschichte, dass das dann regelmäßig jedes Jahr auch mit wirklich tollen Leuten gespielt wird. Da will ich jetzt gar nicht sagen, dass wir nicht ein tolles Ensemble haben. Also haben wir auch. Wir können da auf jeden Fall mithalten. Ja, weil manchmal ist es ja dann wirklich auch bunt zusammengewürfelt in Salzburg und dann fragt man sich an, ja, muss der denn jetzt wirklich irgendwie den Jedermann machen oder muss die jetzt die Botschaft machen? Also da ist dann manchmal auch nicht so richtig stimmig und wir haben wirklich jetzt hier so ein Ensemble, was tatsächlich als Gemeinschaft zusammenspielt und das auch auf eine tolle Weise zeigt, was dieses Stück zu einem Besonderen macht. Es sind eben so groteske, humoristische Anteile dabei. Also der Auftritt des Teufels beispielsweise, das ist halt wirklich wie so eine Kasperl-Theaternummer, die bei Hoffmannsthal im Grunde genommen auch schon so angelegt ist. Und diese allegorischen Figuren sind natürlich auch so ein bisschen volkstümlich angelegt zum Teil oder auch bei der Mutter, beim Auftritt der Mutter oder diesem Zwiegespräch zwischen Mutter und Sohn sind natürlich Sachen drin, die man auch leicht augenzwinkernd inszenieren kann. Das hat der Kai Metzger auch gemacht. Und da gewinnt das Stück trotz des ernsten Themas einen sehr leichten und auch zum Lachen anregenden Charakter. Und das macht es, glaube ich, wirklich zu einem also immer noch sehr vitalen Stück für die Bühne. Mhm. Also man hat ganz unterschiedlich, man wird unterschiedlich angesprochen und das, was wir jetzt, muss man ja auch vorausschicken, mal sehen, wie es den Leuten geht, die reingehen jetzt. Also bei der Premiere habe ich selber auch ja drin gesessen, gab es dann Menschen, die am Ende nicht nur Tränen in den Augen hatten, die haben halt richtig geschluchzt. Also es ist halt dann doch etwas, was einen ergreift, wenn dann diese Figur oder diese, also der Jedermann sozusagen dann halt abgeholt wird aus dem Leben und wenn dann eben das auch musikalisch ganz toll, natürlich wirkungsvoll noch verstärkt wird. Also wir nutzen die Orgel, wir haben Percussion drin und wir nutzen auch, sage ich mal, eher zeitgemäße Musik, also von Ringsgwandl, dem Jedermann-Song, den der Tod singt, bis jetzt meinetwegen zum Auszug des Sargs mit Jedermann, den der Tod dann quasi abholt, ist dann Mahalia Jackson, Canaan Land und so. Also da sind so quasi Popnummern im weitesten Sinne, die aber eben mit diesem Instrumentarium der großen Orgel in Liebling und mit Percussion eben so ein bisschen eigenen Charakter, einen eigenen Drive kriegen. Und das ist natürlich auch was Tolles, was man da machen kann.
Jetzt hast du mir gerade eine schöne Vorlage gegeben für eine Frage, die mich tatsächlich ja natürlich auch noch interessiert. Wie werkstreu wird denn im Allgemeinen gespielt, beziehungsweise euer Stück gespielt? Also, oder gibt es überhaupt eine Werkstreue beim Jedermann?
Also wie das andere, also es wird bestimmt auch in anderen Inszenierungen, auch in Salzburg gestrichen. Das Ding ist auch lang, wie viele Stücke, einfach die Autoren neigen ja dazu, selbstverliebt dann einfach zu schreiben, was ihnen so in die Feder kommt. Und in den meisten Fällen ist es dann doch mehr, als man braucht. So. Und man muss ja auch sagen, jetzt gut, als Beispiel Shakespeare immer in solchen Zusammenhängen, das Theater hat ja auch früher anders funktioniert. Die Leute haben halt gegessen und haben auch manchmal nicht so richtig zugehört oder sind auch wieder gegangen und so. Diese Form, dass man da in seinem Stuhl sitzt und dann brav seine Stunden Theater ableistet, die gibt's ja erst seit dem 19. Jahrhundert in diesem bürgerlichen Theater. Also dann geht dann das Licht aus und dann guckt man auf die Bühne und ist auch mucksmäuschenstill und erhält sich nicht und isst doch nichts und trinkt doch nichts. Diese andere Konzentration, die ist natürlich für so Stücke Shakespeare, wo es dann irgendwie 4-5 Stunden lang und so, Goethe ja auch und sowas, da kürzt man natürlich zwangsläufig. Mhm. Und beim Jedermann ist es eher, sind so Anteile, die einem ein bisschen auf den Wecker gehen, sag ich mal. Also wo dann, naja, also Hoffmannsthal jetzt nicht zu nahe getreten, aber die Auseinandersetzung jetzt mit Glauben und guten Werken, die sind jetzt, sagen wir mal, nicht so komplex, dass man die nicht auch ein bisschen kürzer fassen könnte. Also, dass man da gemahnt wird als Jedermann und so, jetzt denk mal drüber nach, was nützt denn dir wirklich am Lebensende oder worauf kannst du dich verlassen? Das ist ein bisschen geschwätzig, sage ich mal, beim guten Hugo von Hoffmannsthal. Und da haben wir dann doch eingegriffen. Und es gibt natürlich ein paar Sachen, da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Ich finde das ganz lustig. Wir haben so ein zu, sag ich mal, 1, 2, 3 Aktualisierungen in den Text reingebracht, wo es auch um aktuelle, prominente Leute, die mit dem Recht in Konflikt geraten sind, geht oder eben um Armut oder Leute, denen es nicht so gut geht, wo dann eben aus der Perspektive von Gutverdienern da so polemisch drüber gesprochen wird. Da gibt's ein paar Fingerzeige, wo auch jetzt bei der Premiere haben die Leute halt drüber gelacht, wo man das einfach ein bisschen aktueller hinbiegt und das tut dem Stück auch ganz gut.
Ich glaube, der Hofmannsthal, der hat ja auch das Ganze in so Knittelfersen verfasst. Das sind so sehr so holzschnittartige Verse und da reitet einen manchmal der Schalk im Nacken und dann möchte man als Schauspieler, macht man da kleine Scherzchen, die man, ich finde, die das Stück auch gut verträgt.
Also du hast dann auch, man hat dir auch die Freiheit gelassen, dass du kleine Ausfallschritte machen darfst.
Ja, wir haben das vorwiegend jetzt bei einer Figur, vor allem beim guten Gesellen, gelassen, weil es darf natürlich nicht ausufern, weil das soll ja schon das Werk bleiben oder die Geschichte. Wir wollen einfach die Geschichte erzählen und jetzt hier nicht unsere Spökskes einfach nur machen. Aber manchmal, da möchte man als Schauspieler schon so ein bisschen dem Hofmannsthal mal gerne mal ein Augenzwinkern zuwerfen. Also wenn ich zum Beispiel sage, es steht im Text drin, ein Häusel bauen mit fremdem Geld. Und weil wir hier in Schwaben sind, haben wir einfach gesagt, ein Häusle bauen mit fremdem Geld.
Also, das sind so kleine Eingriffe. Okay. Dann, so. Aber da gibt es halt ein bisschen, sag ich mal, gröbere Eingriffe, sag mal so, die aber auch lustig sind. So inszenatorisch kann man halt viel mit dem Text machen, ohne an dem Wortlaut was zu ändern. Also so als Beispiel, Markus hat halt so einen sehr selbstgefälligen Text als Jedermann, wo er so ein bisschen, heute würde man sagen, so den Vorsitzenden der Aktiengesellschaft, wo er den Leuten mal sagt, ja, also wie geht man mit dem Geld eigentlich um oder was ist das Tolle am Geld eigentlich? Und da schnappt er sich dann eben in der Inszenierung so ein Mikrofon und geht dann eben wie bei so einer Versammlung der Aktieninhaber und spricht dann halt wie so ein Firmenboss eben mit den Leuten. Und das sind eben so Sachen, wo man in der Inszenierung Wege findet, um das ein bisschen heutiger aufzuziehen und auch dieser Figur ein Ansehen von jetzt zu geben. Und das gelingt halt sehr gut.
Okay. Die Premiere war ja schon,
die war am Samstag.
Am Samstag, ne? Also ganz frisch. Wie war es denn eigentlich? Erzähl mal ganz kurz.
Das war so schön, dass wir da volles Haus war, also volle Kirche sozusagen.
Volle Kirche.
Und das war wieder, also weil wir das ja auch nicht mehr gewöhnt sind, weil die Besucher im Theater, ich glaube, die Leute sind noch sehr vorsichtig, ins Theater zu gehen. Und das war wirklich, das war wie eine Auferstehung.
Jetzt war ich gerade irritiert vom Geräusch im Hintergrund, Entschuldigung. Wie eine Auferstehung.
Ja.
jetzt wollte ich doch noch ein bisschen über diese spezielle Inszenierung in Ulm sprechen, ein besonderer Spielort natürlich. Wie kam es denn eigentlich zu dieser besonderen Bühne? War es zuerst der Spielort da und oder das Wunsch, das Stück zu spielen? Welche Reihenfolge war es denn?
Also durch die Pandemie natürlich sucht man sicherlich auch Stücke, die jetzt das ganze Ding nicht so rausmelken, dass man sagt, ja, das will man eigentlich als Publikum auch nicht mehr hören. Dann, man ist ja froh, wenn der Ärger vorbei ist. Aber es ist ja irgendwie so seitlich angespielt mit dem Jedermann. Also es ist ja eher so ein Menschheitsthema, das jetzt mit der Pandemie nicht unbedingt zu tun hat, aber eben natürlich, klar, wir haben alle dann gemerkt, plötzlich ereilt uns etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Und dann überlegt man sich, ja, ich will das Stück. Wenn ich das Stück mache, dann brauche ich erstens das Ensemble dafür. Habe ich die? Und dann gucke ich, okay, ich habe jetzt Markus als Jedermann, top. Stefan Clemens, Frank Röder, Anne Simmering und. Und Christel Meyer, die eine ganz tolle Mutter spielt auch. Und Glauben, Emma, die das ganz wunderbar macht als junge Kollegin, den Gott. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe hier so viele Leute, die fähig sind, ich kann das Stück toll besetzen, dann brauche ich eben noch einen passenden Ort. Mhm. Und im Münster ist die Akustik auch extrem heikel. Wir haben ja den Judas da in dem quasi Vorraum gespielt.
Ich glaube, so anders wäre das auch gar nicht gegangen. Ne?
Ja, genau. Und in der Basilika selber ist das auch schwierig. Also wir haben da tontechnisch einiges aufgefahren, um das für die Leute gut, irgendwie auf allen Plätzen möglichst gut zu leisten. Aber da war eben die Kooperation mit der Basilika notwendig. Also als die zugesagt haben, dass sie das möglich machen, das erste Mal dort Theater in der Klosterbasilika, da war das klar, dieser tolle Ort mit dem Stück, was dahin passt und mit dem Ensemble, das lässt sich machen. Und dann war natürlich die Freude groß auf dieses Projekt.
Also habe ich das jetzt richtig rausgehört, eure Idee war zuerst da und dann, boah, wo könnte man es machen? Und
also ohne den Ort hätten wir es nicht gemacht.
Ja, okay,
also das war
klar. Ja, du hast ja schon mal in der Kirche gespielt, du bist ja quasi der Kirchenprofi, also dann habt ihr sofort gedacht, nee, das muss der Judas machen, fängt auch mit J an, den lassen wir wieder zu. Wie gut oder schlecht eignet sich denn letztendlich die Kirche für dich jetzt als Bühne? Markus, du kennst es, aber mit einem ganzen Ensemble, du warst damals alleine, ist das ja nochmal ganz was anderes. Erzähl mal, wie wird's denn gehandhabt im Gegensatz zur Theaterbühne?
Also man muss sich sehr auf den Raum einstellen. Also der Theaterraum, der hilft einem immer. Also da sieht es so aus, also da kann man sich darauf verlassen, dass man im Fokus sitzt und dass die Leute den Fokus auf die Bühne haben und auf den Schauspieler. Und da ist das Licht da und da geht dann das Licht aus und man steht dann im Zentrum. Das fällt alles in der Kirche weg. Da ist noch Tageslicht da, da spielt die Putte noch mit, da sind dann die ganzen Figuren aus Gips, da ist das Gold, da ist der Riesenraum, da ist die gewaltige Orgel. Und die muss man dann wirklich als Freund gewinnen, sage ich. Also man muss sich da wirklich darauf einstellen. Also 6 Sekunden Nachhall, den wir dann da haben, da hilft auch die Tontechnik nicht viel. Da muss man sich als Schauspieler darauf einstellen. Und da muss man, also das haben wir auch richtig geprobt, also sehr lange da trocken geübt in der Basilika ohne Bühne, um einfach uns auf den Raum einzustellen. Und aber wenn es dann gelingt, so wie wir das jetzt haben, auch in Wiebling, dann kann der Raum einen sehr, sehr unterstützen. Aber man muss wirklich lernen, mit diesem Partner, den Partnerraum dann irgendwie spielen zu können, umzugehen, genau.
Da kam dir das wahrscheinlich tatsächlich zugute, dass du schon mal in so einer Kirche warst. Weil ich kann mich an die Jodas-Inszenierung erinnern und ihr habt ja da tatsächlich auch mit dieser Akustik gearbeitet. Also die gerade alleine schon dieses Steineklopfen, ja, das hatte bang, so. So, jetzt sagst du, was war das, 6 Sekunden Nachhall?
6 Sekunden Nachhall,
wow.
Ja.
Das heißt, ja. Du rufst laut in die Kirche, in die Basilika rein.
Genau.
Das ist eine Basilika, ne?
Genau.
Da muss man immer ganz genau aufpassen bei diesen Sachen, wenn die immer sagen, Ulmer Dom, ne?
Ja, ja. Batsch, ja, ja.
Also in der Basilika 6 Sekunden, dann musst du ja sehr genau takten.
Du musst sehr genau takten und du musst auch sehr genau austarieren, wie laut darf ich sein. Mhm. Wenn du zu laut bist, dann spiegelt sich der Hall hin und her und dann wird der Raum zu deinem Feind. Also man muss gucken, wie leise kann ich sein, wie laut muss ich sein, und das ist wirklich ein sehr genaues Austarieren.
Auch das schnelle Sprechen
geht gar
also,
nicht.
Ja, ja, nein. Das dann überlagern sich die einzelnen Satzanteile und dann hört man von dem Satz quasi nichts mehr.
Okay.
Und das ist dann so ein bisschen die Kunstfertigkeit, so zu sprechen, dass es sich nicht anhört wie eine Predigt. Also dass man eben als Schauspieler oder Schauspielerin nicht spricht wie eine Pastorin oder ein Pastor. Also so alltagssprachlich wie möglich diesen eh schon merkwürdigen, also kunstsprachlichen Text, der so ein bisschen volkstümlich daherkommt. Und dann eben auf dieses Tempo zu achten. Und das ist natürlich schon, das braucht sehr viel Geschick.
Okay. Ihr habt da dann dafür natürlich auch, denke ich, ziemlich öfters mal geprobt. So gut, ich weiß gar nicht, wie oft die Kirche auch tatsächlich als Kirche genutzt wird. Also ihr müsstet wahrscheinlich auch dann diese Lücken finden. Wie lief das denn so im Großen und Ganzen? Jetzt seid ihr plötzlich da in diesem sakralen Raum, war wahrscheinlich erstmal für alle eine Bombenumstellung, oder?
Es war eine Bombenumstellung. Die waren die Kollegen, die noch nicht, ich war vorher schon mal in einer Basilika drin zum Gottesdienst und bin dann aber jetzt mit den Kollegen dahin gekommen und viele kannten das gar nicht, waren sehr beeindruckt dann da, weil das ist wirklich, also man muss schon sagen, das ist schon ein Juwel, diese Basilika. Ne? Und aber dann mussten wir uns wirklich auf den Raum langsam einstellen und haben uns den langsam so erobert durch viele, viele Proben und Ausprobieren. Wo sind die Orte, wo kann man auf die Kanzel gehen, wie weit kann man auf die Orgelempore gehen und wie muss die Spannung sein?
Predigen, ne?
Ja, ja.
Ja. Da sind also, bestimmt auch ein paar lustige Sachen passiert.
Also das wird,
kann ich mir vorstellen.
Ja, also ja gut, spoilern, ne? Also es gibt ein paar heikle Auftritte, also wir nutzen oder die Kollegen als Spieler nutzen den Raum als wirklich in seiner Länge und Breite und auch Höhe. Und es gibt auch tatsächlich einen besonders heiklen Auftritt, wo der Kollege dann auch so gesichert wird. Was dann für die Zuschauer sieht das dann auch sehr abenteuerlich aus, aber in der Rolle als Tod kann man sich ja vieles leisten. So, ne? Da kann man eben auch dahin, wo der normale Mensch lieber sich nicht hinbegibt. Mhm. Und also da kann man auch ein bisschen raffiniert
als
diesen Raum
kann man das
als
schon
Theaterraum machen. Naja.
Man hat nichts zu verlieren, aber noch eine witzige Sache. Als wir unsere Probenkostüme in der Basilika stehen hatten und die standen dann auch eine Weile und es kommen sehr viele Touristen tagsüber und gucken sich das an. Und da stand auf diesem, an den Kleiderständern steht Jedermann. Und dann kamen viele Besucher und haben sich die Klamotten angeschaut und wollten welche mitnehmen, also Hemden und Sakkos und so, bis dann der technische Direktor kommt und sagt, ey, das können Sie doch nicht einfach mitnehmen. Ja, steht doch dran, für Jedermann. Also das war so eine schöne Anekdote, dass tatsächlich Leute dann Unterhemden aus dem Theater mitgenommen haben.
Was die Leute alles brauchen können. Das ist spannend, ne? Also Zuschauersituation darf man sich dann tatsächlich so vorstellen, klassische Kirchenbestuhlung. Also ich war jetzt tatsächlich noch nie in der Besichtigung, aber eben, wie man es kennt, sakraler Raum mit Reihenbestuhlung. Das wird auch so bleiben. Ihr habt da nichts dran gedreht. Mhm. Könnt ihr wahrscheinlich auch gar nicht. Kirchenbänken statt Parkett. Ne? So. Markus, du spielst nun also diesen großen bekannten jedermann Rolle, die in Salzburg von zahlreichen großen Darstellern verkörpert wird und wurde und die als ehrenvolle Auszeichnung definiert ist sogar, wenngleich man es vielleicht auch manchmal nur Name-Dropping ist, das lassen wir jetzt mal beiseite. Mhm. Aber Namen, ich habe mal nachgelesen, Namen wie Kurt Jürgens tauchen auf, Ulrich Tuko, Klaus-Maria Brandau, ganz bekannt dafür, Maximilian Schell und Tobias Moretti, der, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar eingesprungen ist, der war gar nicht vorgesehen, ist dann aber eingesprungen. Die tauchen da auf. Inwieweit orientierst du dich als Schauspieler an der Rollenverkörperung von diesen großen Namen? Oder schiebst du das komplett beiseite?
Das ist total schwierig, weil das ist, ähnlich ist mir schon mal gegangen mit Faust, als wir also ich habe mal den Faust gespielt und dann war auch, für mich war es total schwer zu sagen, habe nun Theologie, Juristerei und so studiert. Weil man hat das Gefühl, es kommt der ganze Ballast von Gustav Gründgens und man muss diese Figuren und diese Schauspieler muss man vergessen. Man muss das wirklich für sich sehen und an sich heranholen. Sonst hat man keine Chance. Also wenn ich die ganze Zeit an Will Quadflieht denke oder an Lars Eidinger oder so.
Das stimmt, der war ja auch noch.
Genau. Und da das bin ich nicht, das kann ich nicht. Und ich muss gucken, dass ich das für uns finde. Und ich finde, das ist uns allen sehr gut gelungen, da, dass wir zusammen eine Geschichte erzählen. Und darauf muss man es runterbrechen, sonst wird man unglücklich damit.
Wie war das mit der Inszenierung für dich, Christian? Welchen Weg bist du gegangen? Hast du auch ausgeblendet? Hast du auch Scheuklappen angezogen und gesagt, das interessiert mich alles nicht, was die anderen da machen?
Na ja gut, ich bin ja zum Glück nicht der Inszenierer, sondern der Dramaturg. Ich kann dann so den Finger mal drauflegen und sagen, und so. hat dann der Kai Metzger manchmal gar nicht so gern. Der will dann erstmal so vor sich hin arbeiten mit dem Ensemble und nicht dann immer gleich so einen Nörgler irgendwie im Nacken haben. Aber das Grundvertrauen, das stellt sich ja relativ schnell ein. Also wenn man so als Team arbeitet, dass man diesem Stoff vertraut, auch den Kollegen vertraut und auch so ein Fingerspitzengefühl auch hat, das geht ja bei der Textbearbeitung los, dass man auch weiß, okay, also diese ganz, sag ich mal, dann doch ein bisschen frömmelnden Anteile, die passen allen nicht so ganz, die nehmen wir raus oder versuchen die auszudünnen und so, und da entwickelt man ja so ein bisschen einen gemeinsamen Spirit irgendwie, um da mit dem Stück umzugehen, und ich glaube da, also der hat sich bis zum Schluss erhalten und man merkt ja dann auch die Stimmung im Ensemble, wie spielfreudig alle Kollegen und Kolleginnen waren und welche Freude sich auch entwickelt hat, diesen Raum zu füllen mit diesem Stoff. Das ist dann schon irgendwie auch ein Glück, wenn man es dann merkt, das funktioniert gut und dann sind bei den Proben sind dann schon mal ein paar Leute drin. Okay, jetzt kriege ich mit, das kommt ja sogar an, was ich da mache. Und dann eben bei der Premiere dann eben mit zu einer richtig vollen Kulisse so. Also auch, jetzt ist ein bisschen gespoilert wieder, die Christel Meyer als Mutter teilt oder sagt dann das alles so, die kommt dann ein bisschen als sehr fromme Mutter dann in die Kirche und will so ein Kirchenlied singen. Und dann liegen halt diese Zettel oder praktisch das Gesangbuch oder Gesangbuchzettel aus. Und da haben die Leute tatsächlich mitgesungen, viele. Ja, wenn sie dann so aufgefordert werden und so. Und das war halt auch ein toller Moment, weil das eben dann so auf eine merkwürdige Weise ist dann eben so, Publikum und Spieler sind dann so eine Gemeinschaft geworden. Aha. Und das sind so Momente oder also so kleine Augenblicke, wo man dann so merkt, hey, das, was wir da dachten, wie das Ding funktionieren muss, das klappt. So, okay. Und das ist halt sehr schön.
Also ist auch spannend, wenn du das jetzt so erzählst. Das sagt ja auch viel über das Verhältnis der Gesellschaft zu kirchlichen Räumen. Ja, weil das würde dir wahrscheinlich im Theater nicht passieren.
Nein,
ne?
Nein.
Aber in einer Kirche hat man gefälligst zu singen, wenn da jemand anfängt zu singen. Ja, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Wir sind nämlich tatsächlich schon richtig fast am Ende und ich hatte tatsächlich Bedenken. Kriegen wir mit dem Jedermann eine Stunde voll? Ja, wir kriegen. Ja, wir kriegen und mit zwei so tollen Gästen sowieso. Wir fassen nochmal zusammen. Samstag war also Premiere. Ist alles glatt gegangen, haben wir auch gehört. Ihr fühlt euch gut. Es ist eine spannende Geschichte, was ihr erzählt. Da gespielt wird noch 5-mal, ne?
Ja.
Auch gleich heute Abend. Du musst jetzt nachher gleich wieder
heute Abend noch
dich
mal
schon fast umziehen, ne?
Genau. Und dann sind wir am 20. und 21.
Am 20. und 21. Montag und Dienstag.
Und am 25.
und 26. Und das war's dann schon in dieser Spielzeit. Und ob wir jemals wieder in die Basilika dürfen,
das wird sich hinterher rauschen. Dann habe ich noch was von Vis-a-vis gelesen. Was hat es damit auf sich?
Das ist ein Gespräch mit einem Theologieprofessor, einem Gestandenen und einem sozusagen Gesprächsleiter so von der katholischen Erwachsenenbildung. Und das findet hier in der Wengenkirche statt. Mhm. Also auch zum Jedermann, zur Figur und auch zu diesem Verhältnis von Kirche und Theater. Das wird sicherlich auch eine ganz interessante Unterhaltung. Also da ist Kai Metzger mit dabei als Regisseur. Auch Markus ist mit dabei als Gesprächsgast. Und dann der sicherlich sehr belesene und kluge Mensch aus der theologischen Forschung, genau.
Okay, also das ist quasi das Begleitprogramm,
genau.
Was ihr ja sowieso im Theater häufig anbietet in unterschiedlichsten Konstellationen. Ja, ich glaube es nicht. Wir sind tatsächlich kurz vor Ende der Sendung. Ich hätte euch ja jetzt noch gefragt, was macht ihr im Urlaub und wie sieht die nächste Spielzeit aus, aber wir kommen ja wieder. Aber was macht ihr im Urlaub?
Also ich hab noch gar nichts Konkretes geplant. Echt? Aber auf jeden Fall ausspannen, also und ein bisschen Unterwerfung lernen, das ist schon mal was.
Unterwerfung ist ein ganz großes Projekt der nächsten Spielzeit, also Markus hat es jetzt angesprochen. Also man wird Markus Hodgenroth solistisch auf der großen Bühne im Theater Ulm sehen können, okay, mit dem großen Roman von Michel Welbeck. Ein Projekt, auf das ich mich auch total freue in der nächsten
Aufgabe.
Spielzeit und eine Riesenaufgabe. Ja. Und da wird leider, aber Markus hat es ja selber gesagt, er freut sich vielleicht auch hoffentlich ein bisschen drauf.
Doch.
Also und
mit Respekt.
Ja, so, ne? und dann hoffe ich, dass er das den Text aber auf eine ganz tolle Reise mitnimmt. Mhm. So.
Kennst du dann irgendwo an einem ganz idyllischen Ort, kannst
also
du das
Wasser,
schon mal draufschauen?
Wasser ist gut.
Wasser ist ganz wichtig. Ja, Wasser. Können wir abklatschen. Wasser ist ganz wichtig. Für manche mögen es kühler, manche mögen es wärmer. Ja. Wir mögen es auf jeden Fall beide gerne. Du auch?
Wasser? Ja klar, Wasser? Unbedingt. Super. Also okay. Süden muss dazukommen, ja, und richtig, wo es richtig, richtig warm ist. Mhm.
Du, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für diese ausgesprochen angenehme Runde. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es war auch ganz spannend, draußen an den Radioempfänger und Empfängerinnen zu hören. Vieles Interessantes über den Jedermann. Damit sind wir am Ende der 90. Ausgabe. War eigentlich schön, so 90. Ausgabe haben wir jetzt gemacht. Der Theaterplattform zu Gast waren Markus Hodgenroth und Christian Katschmann. Vielen Dank für die interessante Stunde. Euch weiterhin toi, toi, toi.
Ja, vielen
für
Dank.
Für die nächsten Aufführungen. Dankeschön. Und dann natürlich auch einen wunderbaren Urlaub. Ne?
Ja, dir auch.
Mein Name ist Rainer Markus Walter, am Mikrofon für FreeFM. Wie immer, wenn wir unseren Blick hinter die Türen des Theater Ulm werfen. Wir gehen gemeinsam mit dem Theater jetzt mit dieser Reihe in die Sommerpause. Und wir hören uns das nächste Mal am 10. Oktober. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und verbleibe mit den besten Wünschen aus der Büchse in Ulm. Seid freundlich zueinander und ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.